was ich brauche. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr kennt das Gleichnis vom Sämann. Man könnte auch sagen, das Gleichnis von den vielen verschiedenen Sorten Ackerboden. Und so viel, wie der Heilige Geist die letzten 6 Tage dein Herz beackern konnte, dementsprechend wird das Ergebnis sein dessen, was ich dir jetzt mitgeben darf. Ja? Also wenn da noch ein paar Brocken drin sind, werden die Wurzeln vielleicht nicht ganz so viel wachsen die nächste halbe Stunde. Und wenn du es richtig gut gepflügt und geeggt hast, kennt ja diese Gerätschaften alle vom Bauern, dann kann schon was richtig Fettes draus werden heute Morgen. Die Erika hat ja sehr prophetisch Bambus verschenkt. War richtig, dass ich da gesehen habe. Ne? An unsere beiden Familien, das ist Vision. Super. Die Frau, wisst ihr, in welcher Zelle die ist? Oh. Cool. Und wenn du jetzt denkst, oh Mann, blöd, ich habe dir letzte Woche den Heiligen Geist nicht so richtig an mein Herz rangelassen zum Vorbereiten, dann wollen wir das mit einem Gebet doch zusammen nochmal anpacken. Und so möchte ich dich bitten, Vater, in Jesu Namen, dass du durch deinen Geist redest zu unseren Herzen. Und Herr, ich mache mein Herz jetzt auf und du siehst jeden Einzelnen, wie er jetzt ist vor dir. Und ich bete, Gott, dass du pflügst, äckst, auf dass die Frucht, auf dass das Saatgut deines Wortes tief in unsere Herzen gelangen kann. Nicht nur an die Oberfläche, nicht nur an felsigem Untergrund abprallt, sondern dass wir wirklich nehmen können, was du uns heute zur Speise gibst. Heiliger Geist, du bist es, der das Wort Gottes in uns lebendig macht. Du bist es, der es wachsen lässt. Du bist es, der unseren Charakter entwickelt, der unseren Geist zunehmen lässt, Herr. Und ich bete, dass das geschieht, dass dein Wort ist heute Morgen wie ein Hammer, der Felsen zerbricht, der Durchbrüche, das Durchbrüche hervorbringt in dem Leben jedes Einzelnen. Darum bete ich dich. Und wer da übereinstimmt, der sage Amen, Amen. Ja, heute ist es soweit. Wir machen weiter mit dem letzten Buch der Bibel. Ihr wisst, dass ich immer bete und mir Gedanken mache und Gott frage, was ist dran? Und ich habe mir wirklich als Sommerferien-Highlight jetzt die Offenbarung ausgesucht. Oder ich denke, Gott hat sie sich ausgesucht. So. Und ihr könnt mit mir aufschlagen, Offenbarung, das 8. Kapitel. Ich gebe gleich noch einen kleinen Vorspann, aber das ist, wo wir heute einsteigen. Wir haben uns in der Vergangenheit über viele, viele Monate hinweg in Abständen immer wieder mal das Buch der Offenbarung angeschaut. Und ich habe euch von Anfang an gesagt, für mich ist es wie eine Kreuzfahrt. Kreuzfahrt heißt, wir fahren die ganzen 22 Kapitel lang, aber wir gehen nicht überall an Land. Es gibt Teile in diesen Kapiteln, die gucken wir uns ganz intensiv an. Wir haben uns zum Beispiel die 7 Sendschreiben an die Gemeinden, Kapitel 2 und 3, sehr intensiv betrachtet. Und es gibt Teile, da fahren wir etwas schneller vorbei. Wir gucken mal und wissen, aha, das gibt es auch. Und so ist es eben unterschiedlich stark. Und ich weiß auch unterschiedlich viel oder habe unterschiedlich schlaue Bücher, weil das Buch der Offenbarung ist auf der einen Seite ein ganz offensichtliches Buch mit vielen Dingen, die ganz klar sind, aber es birgt auch viele Geheimnisse. Und ein paar davon werden wir lüften. Ich habe es eben schon angedeutet mit dem Seemann-Gleichnis. Die Offenbarung sagt, ganz am Anfang haben wir das im ersten Teil angeschaut, auch für wen sie geschrieben wurde. Nämlich für Menschen, die, ich sag's mal in meinen Worten grob weiter, die Sklaven Jesu Christi sind. Oh, Sklaverei haben wir doch abgeschafft, du liebe Zeit, was ist das für ein schrecklicher Begriff? Es ist in diesem Zusammenhang kein schrecklicher Begriff. Bernd hat mal auch vor einer ganzen Weile hier auf der Bühne gesagt, in diesem Zusammenhang bedeutet Sklave sein, die Freiheit zu wählen, freiwillig aufzugeben. Ich entscheide mich, meinen Willen zur Seite zu legen und wie Jesus in Gethsemane zu beten, nicht mein, dein Wille geschehe. Und das ist der beste Ort zu sein, in seinem Willen. Und ich habe gelernt, dass egal wie toll meine Ideen und Vorstellungen sind, seine sind besser. Und im Zentrum seines Willens zu sein, selbst wenn es da hagelt und stürmt und dir manchmal Sachen um die Ohren fliegen, ist der sicherste Ort. Es ist der beste Ort zu sein. Das heißt nicht, dass wir immer alles gleich verstehen, dass uns alles gut gefällt, dass das sich immer toll anfühlt, aber es heißt, dass es immer gut ausgeht. C.S. Lewis soll einmal gesagt haben, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Niemand muss in den Himmel, niemand muss in die Gemeinde, niemand muss sich diese Predigt anhören. Ihr habt euch entschieden dafür. Lasst uns gemeinsam gesegnet werden. Ich glaube, das werden wir. Es ist die beste Haltung, die wir uns zu eigen machen können. Und ich verrate euch ein Geheimnis, die bleibt nicht automatisch, wenn man einmal drin war. Es ist eine beständig neue Entscheidung, mindestens einmal am Tag letzten Endes zu sagen, Gott, heute dein Wille geschehe und nicht meiner. Wir haben was Lustiges gemacht als Familie. Wir haben so Nerf-Gewehre. Die heißen nicht nur so, weil man damit Leute nerven kann. Das ist irgendwie der Name der Firma mit F, Nerf, gesprochen. Und das sind so Plastikapparate mit Schaumstoff geschossen. Und da kann man sich drüber streiten, wie pädagogisch gut das ist oder nicht. Aber Jungs spielen sowieso. Und ob die jetzt mit Streichhölzern Attacke rufen oder mit einem Nerf-Gewehr, macht den Unterschied. Das habe ich gemerkt. Also meine beiden Jungs sind so. Das steckt im Mann. Die Welt retten, habe ich jetzt gelernt aus einem Buch, das wollen eh alle Männer, also da muss man auch irgendwie richtig ausgestattet sein. Und ich habe jedenfalls festgestellt, wie feige ich noch bin. Wir haben das gespielt mit den großen Kindern und wer schon mal bei uns im Haus war, der kann sich das jetzt noch lebhafter vorstellen. Es gab immer einen Einzelgänger, der ging dann in den Flur, da wo die Hundenäpfe stehen bei uns vor der Küchentür. Und die anderen haben sich im Wohnzimmer verschanzt, hinter Gardinen oder hinterm Sofa mit der entsprechenden Waffe. Und dann kam der jeweilige Einzelgänger rein und Ziel war, jeden fünfmal zu treffen. Dann hatte der Einzelgänger gewonnen und wenn die anderen den Einzelgänger zehnmal getroffen hatten, dann hatte die Gruppe gewonnen. So, das war unser Spiel. Als ich dran war, warum auch immer, hat der Bernd plötzlich die fantastische Idee gehabt, eine Kamera aufzubauen. Vielleicht irgendwann, wenn wir uns noch ein bisschen besser kennen, zeige ich euch den Film vielleicht dann auch nochmal. Er hat es also oben aufs Sofa gestellt, habe das auch gesehen. Ich bin das ja jetzt gewöhnt, hat mich nicht wirklich mehr schockiert. Und also ich bin dann da losgezogen, ich habe verloren. Und als ich mir den Film angeguckt habe, habe ich auch gewusst, warum ich verloren habe. Ich war einfach nur total defensiv. Meine Strategie, es war überhaupt keine Strategie, mein Gedanke war, Iris, lass dich auf keinen Fall auch nur einmal treffen. Das sah dann am Ende so aus, ich habe die Küche nie verlassen. Die kamen aus ihren Verstecken raus und der Raphael hat mich am Schluss dann fertig gemacht. So, jetzt hat er dann die 10 Schüsse voll gemacht. Und das war einfach nur interessant. Und dann am Ende haben wir den Film uns angeguckt und ich glaube, der Raphael sagte dann, Mama, du musst stürmen. Und dann habe ich gesagt, stürmen, was ist das denn? Ja. Und es klingt jetzt lustig, vielleicht versteht ihr mich, ich denke, viele verstehen es, wie ich es meine, aber ich habe etwas über mich gelernt. Wir brauchen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, den Mut, Risiken einzugehen. Und ich hätte gewinnen können, vielleicht hätten sie mich 3-4 Mal getroffen. Aber eigentlich hatte ich einen guten Ausgangspunkt. Ich hatte die Automatikwaffe, die mussten nachladen, die meisten. Und also es gab schon ein paar gute Fundamente in dem. Aber weil ich so defensiv war, weil ich mich nicht getraut habe, habe ich verloren. Vielleicht ist das ein Wort für dich heute. Das steht überhaupt nicht auf meinem Zettel. Aber es macht ja nichts. So, geh Risiken ein. Sei da, wo Gott dich haben will. Und nicht da, wo du denkst, dass du am sichersten aufgehoben bist. So. Das können wir vielleicht so zusammenfassen. Ob das in München, Heilbronn, Limburg oder Buxtehude ist, spielt keine Rolle. Es gelingt mir nicht, in dieser kurzen Zeit, die wir heute haben, eine Zusammenfassung zu machen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir jeden Abschnitt der Bibel auch für sich angucken können mit Gewinn. So, wer da richtig in die Tiefe gehen möchte, die empfehle ich dir, die 6 Predigten runterzuladen, die ich schon zu dem Thema gehalten habe. Wir haben uns angeguckt, die Entrückung der Gemeinde, das Zeitalter der Gemeinde. Wir haben das letzte Mal im letzten Teil gesehen, dass es die Zeit ist, wo der Antichrist danach auftritt und die Trübsalzeit beginnt. Und das wird eine Zeit sein, die mit einem Scheinfrieden anfängt. Eine Zeit, in der es aber bald zu einem Krieg kommt. Eine Zeit, in der eine Wirtschaftskrise entsteht, wie sie noch nie auf der Erde war. Eine Zeit, in der Pest und Tod die Menschen heimsuchen werden. Die Bibel spricht davon, dass ein Viertel der Erde davon betroffen sein wird. Und dann kommen wir an den Punkt vom siebten Siegel, wo der Tag des Zornes Gottes anbricht. Und ich möchte gern, deswegen haben wir heute die Pinnwand hier, euch so einen ganz groben Überblick geben über diese Abschnitte. Wirklich ganz grob, aber dann wissen wir, wo wir heute stehen und wo wir dann auch an einem anderen Gottesdienst weitermachen. So, das ist ein Zeitstrahl. Hier haben wir das Zeitalter der Gemeinde. Da sind wir noch mittendrin. Wie weit, das weiß Gott allein. Aber es ist schon viel von dem eingetroffen, was die Bibel uns sagt, was eintreffen wird. So, dann haben wir das, worüber wir heute sprechen, die große Trübsal, oder wir fangen an, darüber zu sprechen. Und dann kommt das tausendjährige Reich, die Hochzeit des Lammes. Die große Trübsal unterteilt sich nochmal in zwei Hälften. Die genau gleich groß sind. Und die erste Hälfte, in der sind wir heute inhaltlich, enthält die Siegelgerichte. Und wer weiß es? Genau, die Posaunengerichte. Und dann kommen die Schalen. Schalengerichte. So. Und heute schauen wir uns die Kapitel 8 und 9 an der Offenbarung und sind wir ungefähr hier. Ja, lass es uns mal lesen. Ich habe mich entschieden, das aus der Neues Leben Übersetzung zu lesen. Nicht, weil die Gerichte deswegen irgendwie leichter werden oder angenehmer, aber es liest sich etwas flüssiger. Offenbarung Kapitel 8. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, herrschte etwa eine halbe Stunde lang Stille im Himmel. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf dem goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Der Rauch des Räucherwerks stieg mit ihren Gebeten von dem Altar auf, auf dem der Engel sie ausgegossen hatte. Dann füllte der Engel die Räucherpfanne mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Da donnerte und blitzte es und die Erde bebte. Dann machten sich die sieben Engel bereit, um in ihre Posaunen zu blasen. Die Bibel sagt, oder Johannes schreibt, es war eine halbe Stunde still im Himmel. Gehen wir einfach mal ganz schlicht davon aus, dass es eine halbe Stunde war. Wenn die Bibel schreibt, es war eine halbe Stunde. Es gibt bestimmt Ausleger, die das anders sehen. Das kannst du dir auch gerne aussuchen. Aber ich vertrete jetzt mal die Ansicht, es war wirklich eine halbe Stunde einfach still. Warum war es still? Die Bibel sagt es uns nicht, aber wir können vermuten. Bevor dieses Gericht über eine Menschheit kommt, die Gott abgelehnt hat, wird es still im Himmel. Auf der einen Seite, weil klar ist, dass jetzt eine ganz entsetzliche Zeit anbrechen wird. Und auf der anderen Seite, weil es auch gleichzeitig zum endgültigen Sieg durch Jesus kommen wird. Hier ist die Rede von sieben Engeln. Wir wissen aus der Bibel, nicht alle Engel sind gleich. Es gibt Engel, die immer vor Gott stehen und auch andere. Diese sieben, dürfen wir vermuten, sind wahrscheinlich die engsten, unmittelbaren Mitarbeiter Gottes. Sie unterstehen Gott und haben selbst wiederum viele Engel unter sich. Jeder dieser sieben Hauptengel oder Erzengel, wie auch immer, bekommt eine Posaune. Und diese Posaunen leiten das Gericht über die Menschheit ein. Ein weiterer Engel, darüber hinaus wird erwähnt, der hält eine Räucherpfanne in der Hand. Und die Gebete der Gläubigen, so sagt die Bibel, die Gebete der Gläubigen aller Zeiten haben hier etwas zu tun. Besonders denke ich die Gebete, die in die Richtung gingen, Herr, dein Reich komme, die Gebete, die sagen, komm, Herr Jesus, die werden dann Erhörung finden. Und ich finde, es ist ein starkes Bild für die Kraft vom Gebet. Es ist wie Räucherwerk vor dem Altar und es steigt auf zum Thron Gottes. Deine Gebete sind nicht vergeblich. Deine Gebete sind nicht einfach nur heiße Luft. Deine Gebete haben Kraft von der sichtbaren in die unsichtbare Welt hinein. Dann kommen diese Gerichtselemente. In Vers 6 geht's dann los. Dann machten sich die sieben Engel bereit, um in ihre Posaunen zu blasen. Als der erste Engel in seine Posaune blies, wurden Hagel und Feuer mit Blut vermischt auf die Erde geschleudert. Und ein Drittel der Erde geriet in Brand. Ein Drittel der Bäume und alles Gras verbrannte. Wenn du ein Jünger Jesu bist, nicht nur einer, bei dem Christ draufsteht, sondern der von Herzen Christus nachfolgt, wirst du da nicht mehr dabei sein. Wirst du nicht mehr auf der Erde da sein, weil Gott die Gemeinde vorher wegnehmen wird. Was hier passiert, Johannes, ihr müsst euch vorstellen, der hatte einen ganz anderen Blickwinkel als wir. Er hat das geschrieben im Jahr 92 nach Christus. Er hatte bestimmt keine Vorstellung, wie das sein könnte. Ein Drittel des Erdbodens. Wir können uns ausdenken, was die Ergebnisse sein könnten. Bei uns waren es nur die Erdbeeren, die nicht so viel waren, weil es ein bisschen trockener war. Hier werden 33% des fruchtbaren Erdbodens vernichtet. Lebensmittelknappheit, Hunger, Engpässe, Not in vielerlei Hinsicht wird da die Folge sein. Vers 8, dann blies der zweite Engel in seine Posaune und etwas wie ein großer Berg aus Feuer wurde ins Meer geworfen. Da wurde ein Drittel des Meerwassers zu Blut. Ein Drittel aller Lebewesen des Meeres starb und ein Drittel der Schiffe auf dem Meer wurde zerstört. Wieder ein Drittel. Dieses Mal geht's an die Wasser, an die Meere. Ein Drittel der Fische aller Meereslebewesen, ein Drittel aller Schiffe wird vernichtet. Die Interessierten unter euch, die wissen das vielleicht, im Jahr 1937 hat man ein ganz großes Objekt im Weltall entdeckt. Das hatte einen Durchmesser von 2-3 Kilometer und man hat ihm den Namen Hermes gegeben, aus der griechischen Mythologie, dieser Götterbote. Damals hatte man große Angst, dass dieses Teil auf die Erde fallen könnte, aber es ist nicht geschehen. Es hat sich plötzlich abgewandt und ist wieder verschwunden. Die Wissenschaftler sagen uns, dass wenn ein solches Objekt wie dieser Asteroid Hermes mit einem Durchmesser von 2-3 Kilometern aus dem Weltall auf die Erde fallen würde, eine so verheerende Wirkung entstehen würde, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können. Interessant ist, dieses Ding, dieser Hermes kam der Erde noch einige Male nahe, nämlich 1942, 1954, 1974, 1986 und zuletzt 2003. Die Wissenschaft sagt, dass wenn das passieren würde, dass ein solches Ding auf die Erde fällt, dass ganze Kontinente zerstört werden könnten. Wir haben einige, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, kleinere Naturkatastrophen aus den Nachrichten miterlebt. Auch bei uns hat vor ein paar Wochen oder Monaten mal die Erde gebebt. Ich weiß, ich stand an der Spüle, der Raffer hat abgetrocknet, dann hat es mal kurz geruckelt. Habt ihr das auch mitgekriegt? So, also das ist ja Pillepalle, ne, was wir da mitkriegen. Wir sind ja sehr behütet in Deutschland. Aber in Asien, wir haben gesehen, was in Japan passiert ist. Wir können uns lebhaft vorstellen, welche Auswirkungen ein Objekt, das ins Meer eintritt, allein die Wellen, die dadurch entstehen müssten, was das für verheerende Wirkungen hat. Die Verdrängung, die Bewegung des Meerwassers und Vernichtung. Dann geht's weiter in Vers 10. Dann blies der dritte Engel in seine Posaune und ein großer Stern fiel vom Himmel, der wie eine Fackel brannte und auf ein Drittel der Flüsse und Wasserquellen stürzte. Der Name des Sterns lautet Bitterkeit. Er ließ ein Drittel des Wassers bitter werden und viele Menschen starben, weil das Wasser bitter geworden war. Es geht weiter. Das Wasser wird weiter betroffen. Jetzt geht's auch in den Süßwasserbereich. Trinkwasserverseuchung würden wir das nennen. Und auch das haben wir in Japan gesehen, was durch Radioaktivität beispielsweise mit Wasser passiert. Das ist weit weg von uns. Und die Auswirkungen sind im Vergleich zu dem, was die Bibel hier beschreibt, klein. Mich hat's total erschüttert. Meine Tochter hat mir das erzählt, da ich nicht so der Nachrichtengucker bin und nicht so da das immer ganz verfolge. Aber ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, dass dieses Erdbeben in Japan die Erdachse um rund 10 Zentimeter verschoben hat. Ist das nicht irre? Ist das nicht unfassbar? Zudem sei die japanische Hauptinsel um 2,4 Meter verrückt worden, hat ein Geologe aus den USA gesagt. Das ist wahrscheinlich die größte Verschiebung durch ein Erdbeben seit 1960, als Chile erschüttert wurde. Das Erdbeben in Chile im Februar des vergangenen Jahres mit einer Stärke von 8,8 hatte auch Einfluss auf die Erdachse. Nach Berechnungen der US-Raumfahrtbehörde NASA hatte sie sich damals um 8 Zentimeter verschoben. Dadurch hatte sich die Länge eines Tages, also die Zeit, die die Erde für eine komplette Umdrehung benötigt, um 1,26 Mikrosekunden verkürzt. Es ist wenig, aber es ist doch... Also mit mir macht das was, wenn ich mir vorstelle, das, was so sicher war, ist nicht mehr so sicher, wenn die Erde bewegt wird, wenn die Erdachse, das, was ich in Erdkunde so treu gelernt habe mit ihrem Winkel und wie wichtig das ist fürs Klima und alles, ne, das ist Wahnsinn. Und unsere Tage sind kürzer, das wusste ich auch nicht. Es ist nicht so viel, dass man es wirklich merkt. Man wünscht sich ja immer, sie werden länger, damit man mehr gebacken kriegt. Aber hey, da passieren Sachen und wenn wir nicht aufmerksam sind, merken wir sie gar nicht, dass sie passieren. Und wir leben so dahin, als würde es immer so weitergehen, aber das wird es nicht. Der vierte Engel, Vers 12. Dann blies der vierte Engel in seine Posaune und ein Drittel der Sonne, ein Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne wurde ausgelöscht. Und ein Drittel des Tages und auch ein Drittel der Nacht wurden dunkel. Finsternis ist die nächste Katastrophe. Die Einbuße an Sonnenwärme, also alle die sich gerade Photovoltaikanlagen angeschafft haben. Mal gucken, wann es passiert. Vielleicht bist du dann hoffentlich sowieso nicht mehr da. Aber es wird eine Einbuße geben, es wird Temperaturstürze geben, schwerwiegende Veränderungen, meteorologisch und dann auch natürlich im Leben bei Pflanzen, Tieren und Menschen. Dann schreibt Johannes, dann blickte ich auf und hörte einen Adler, der hoch oben am Himmel flog, laut schreien, Unheil, Unheil, Unheil über alle, die auf dieser Erde wohnen, durch das, was geschehen wird, wenn die letzten drei Engel ihre Posaunen erklingen lassen. Dann geht es weiter in Kapitel 9 mit dem fünften Engel. Dann blies der fünfte Engel in seine Posaune und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Ihm wurde der Schlüssel zum Schacht des Abgrunds gegeben. Als er ihn öffnete, stieg Qualm aus dem Schacht, wie aus einem riesigen Ofen, und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch verdunkelt. Wenn wir oberflächlich lesen, merken wir vielleicht nicht, dass das Wort, was hier im Deutschen mit Stern übersetzt ist, nicht einen wirklichen Stern meinen kann. Weil dieser Stern bekommt etwas und er macht etwas. Es muss also eine Person sein. Und wenn ihr euch erinnert, wenn ihr da wart bei diesen Sendschreiben, als wir die angeschaut haben, da ging es um Sterne, wo eigentlich Gemeindeleiter mit gemeint sein müssen, auch Personen gemeint sein müssen, nicht irgendetwas, ja, eine Lichtquelle. Und die Bibel spricht auch manchmal dann von Sternen, oder unser deutsches Wort Sterne steht dann da, wenn sie sich auf Engel bezieht, sowohl auf gute Engel wie auch auf böse Engel. Und diesem hier wird ein Schlüssel gegeben. Die Bibel sagt, dass Rauch hervorkommen wird und dass anschließend etwas Dämonisches, das bis dahin noch nie da war, über die Erde kommen wird. In Vers 3 lesen wir das. Dann kamen Heuschrecken aus dem Rauch heraus und ließen sich auf der Erde nieder. Ihnen wurde Macht gegeben, wie Skorpione zu stechen. Sie wurden angewiesen, nicht dem Gras oder den Pflanzen oder den Bäumen Schaden zuzufügen, sondern die Menschen anzugreifen, die nicht das Siegel Gottes an ihrer Stirn trugen. Es wurde ihnen befohlen, diese Menschen nicht zu töten, sondern sie 5 Monate lang mit Schmerzen zu quälen, wie sie beim Stich eines Skorpions auftreten. In diesen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, ihn aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Die Heuschrecken sahen aus wie zum Kampf gerüstete Pferde. Sie trugen auf den Köpfen etwas, das wie goldene Kronen aussah und hatten menschliche Gesichter. Ihr Haar war lang wie Frauenhaar und ihre Zähne glichen den Zähnen eines Löwen. Sie trugen etwas wie eiserne Rüstungen und ihre Flügel lärmten wie ein Heer von Streitwagen, die in den Krieg rollen. Sie hatten Schwänze und Stacheln wie Skorpione und darin die Macht, die Menschen 5 Monate lang zu quälen. Ihr König ist der Engel aus dem Abgrund. Sein Name lautet auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon, der Zerstörer. Das erste Verderben ist vorüber, doch es kommen noch 2 weitere. Eine Plage, die uns erinnert an die 10 Plagen von Ägypten, oder? Wie geht's euch, die Heuschrecken? Da kommt sofort der Gedanke an diese Ereignisse. Ich habe das nachgelesen und wirklich bestätigt gefunden, so sagte es meine Internetquelle, ich hoffe, das ist so, für einen Menschen soll es nichts Schmerzhafteres geben als den Stich eines Skorpions. Die Stiche sind zwar nicht tödlich, aber entsetzlich schmerzhaft. Ich las, dass es bei Erwachsenen je nach Potenz und Menge des Giftes zu sehr starken Schmerzen kommen kann, bis hin zu Symptomen wie Sehstörungen, Schweißausbrüche, Muskelzittern, Durchfall oder Erbrechen. Und dabei gilt wohl die Regel, je kleiner der Skorpion, desto schlimmer. Also nicht die Großen sind da die Gefährlichen, sondern die Kleinen. Viele Menschen haben spekuliert, was hat Johannes wohl da gesehen? Johannes kannte nicht die Technologie unserer Zeit, unserer biologischen, chemischen und sonstigen Waffen, die der Mensch entwickelt hat im Krieg oder für den Krieg. Manche sagen, es sind wahrscheinlich speziell entwickelte Waffen, diese Heuschrecken, sind keine Lebewesen. Andere sagen, es erinnert an Hubschrauber, wie sie da angeflogen kommen, mit entsprechender Bewaffnung oder Gift. Ich weiß es nicht. Sind wir mal ganz ehrlich, wir wissen es nicht und wir können diese Spekulationen auch nicht wirklich handfest machen. Aber es wird schrecklich sein, das ist klar. Und es wird auch nichts ändern, wenn wir Details kennen würden. Es gibt ja Menschen, die sehr auf Umweltschutz aussehen und das hat natürlich auch seinen Platz. Aber die Bibel sagt uns, dass unsere Erde nicht kaputt geht, weil wir die Umwelt nicht schützen oder unseren Müll, den Joghurtbecher mal in den falschen Eimer geworfen haben, sondern wirklich kaputt gehen, geht sie um der Sünde willen. Wirklich kaputt geht sie, weil die Menschen Gott ablehnen. Warum sagt die Bibel das alles? Warum habe ich mir das hier als Predigt vorgenommen? Um Angst zu erzeugen? Nein, nicht um Angst zu erzeugen, sondern um zu warnen und um zu ringen und um zu bitten, nimm Gott ernst. Spiel nicht mit dem, spiel auch nicht mit dem, was du mit deinem Leben anfängst. Jesus hat das gesagt in Lukas 21, Vers 36. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet zu entfliehen, diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Die Bibel zeigt uns durch die Offenbarung, wovon wir erlöst sind, wovon Jesus uns befreit hat. Und wie schrecklich der Weg ist, den Menschen gehen müssen, wenn sie vorher nicht Christus finden. Wir erleben oder wir sehen, es gibt Bekehrungen auch dann noch in dieser Trübsalzeit. Aber es wird eine sehr schlimme Zeit, eine sehr, sehr schwere Zeit. Der 6. Engel kommt in Vers 13. Dann blies der 6. Engel in seine Posaune und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die Stimme sprach zu dem 6. Engel, der die Posaune hielt. Lass die 4 Engel frei, die am großen Euphratstrom gefesselt sind. Und die 4 Engel, die für diese Stunde und diesen Tag und diesen Monat und dieses Jahr bereitgehalten worden waren, wurden freigelassen, um 1/3 aller Menschen auf der Erde zu töten. Sie führten eine Armee von 200 Millionen berittenen Soldaten an. Ich hörte, wie ihre Zahl genannt wurde. Und in meiner Vision sah ich die Pferde und die Reiter, die auf ihnen saßen. Die Reiter trugen eine feuerrote und dunkelblaue und schwefelgelbe Rüstung. Die Köpfe der Pferde sahen aus wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern kamen Feuer und Rauch und brennender Schwefel. 1/3 aller Menschen auf der Erde wurde durch diese 3 Plagen getötet, durch das Feuer und den Rauch und den brennenden Schwefel, die aus den Mäulern der Pferde kamen. Ihre Macht lag in ihren Mäulern, aber auch in ihren Schweifen, denn ihre Schweife hatten Köpfe wie Schlangen und mit ihnen konnten sie Menschen verletzen. Aber die Menschen, die nicht durch diese Plagen starben, dachten dennoch nicht daran, von ihrem falschen Weg umzukehren. Sie beteten weiter Dämonen und Götzenbilder aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz an. Götzen, die weder sehen, noch hören, noch gehen. Und sie kehrten nicht um und hörten nicht auf, zu morden, Zauberei zu betreiben, sich der Unzucht hinzugeben oder zu stehlen. Der Strom Euphrat, den habt ihr bestimmt auch schon mal im Atlas nachgeguckt, das ist ja ein gigantischer Fluss, der hat etwa 2800 Kilometer Länge und floss auch durch den Garten Eden. Der Angriff, von dem hier die Rede ist, ist der erste Angriff des Teufels auf Gottes Geschöpf, auf die Menschen. Der Teufel hat Macht, in dieser Zeit zu wirken, wo die Gemeinde, wahrscheinlich der Heilige Geist nicht mehr präsent ist auf der Erde. In dieser Gegend am Euphrat geschah der erste Mord. Es fand dort auch in der gleichen Region der erste große Widerstand gegen Gott statt durch Nimrod, der diesen Turm bauen wollte bis in den Himmel. In dieser Gegend des Euphrat in Babylon hat der erste Weltherrscher sein Reich errichtet und dort hat der Teufel stark gewirkt. Ihr wisst vielleicht, dass der Euphrat durch die Türkei, Syrien und den Irak fließt. Babylon liegt im heutigen Irak und in den Ruinen haben die Amerikaner 2003 einen Militärstützpunkt eingerichtet nach dem Krieg. Diese vier losgelassenen Engel sind böse Engel, gefallene Engel, die sich gegen Gott erhoben haben. Und dann sehen wir hier dieses riesige Heer. Johannes hat ja sogar eine Zahl genannt, 2 × 10.000 × 10.000, also 200 Millionen, je nach Übersetzung steht das so da. Jetzt dürfen wir uns bewusst machen, dass als Johannes das gehört hat, noch nicht mal 200 Millionen Menschen überhaupt auf der Erde gelebt haben. Also diese Zahl war für ihn so weit weg, weiß ich nicht, wie irgendwas. Auch hierüber haben sich Menschen Gedanken gemacht, wie könnte das sein? Und diejenigen unter euch, vielleicht die Männer, wissen das eher. Welches Land hat die zahlenmäßig stärkste Armee der Welt? China, richtig. China hat, ich habe zwei Varianten gefunden, 2,1 oder 2,3 Millionen Soldaten. Vor 2 Jahren haben sie so eine Parade gemacht mit der Volksbefreiungsarmee, so heißt sie ja, und haben richtig dargestellt ihre militärische Macht. Sie haben aufmarschieren lassen, sie haben ihre Waffen in dieser Parade rundgezeigt. Ich glaube, 151 Flugzeuge, Militärflugzeuge haben sie fliegen lassen, 5000 Soldaten im Stechschritt marschieren. Der Parteichef, der Staats- und Parteichef stand dann in der Limousine und hat die Truppen, hat das entgegengenommen. Nationalstolz wurde demonstriert, Macht wurde demonstriert. Jetzt sind es ja nur 2, irgendwas Millionen und hier ist die Rede von 200. Aber es gibt eine Quelle von der CIA, also ein von der CIA veröffentlichte Statistik, vielleicht habt ihr da auch schon mal reingeguckt, das ist ganz spannend anzuschauen. Das heißt The World Factbook, also so statistische Daten über verschiedene Länder und da kann man auch nachlesen, wie die Militärstärke ist, beziehungsweise die Zahl der grundsätzlich verfügbaren, wehrfähigen Personen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, und dann sind bei China notiert 385 Millionen Männer zwischen 16 und 49, die in diese Kategorie fallen, und 363 Millionen Frauen. Sind da Paaren dabei, die vielleicht gesundheitlich nicht fit sind, da wird es selektiert. Aber die 200 Millionen sind gar nicht so schwer vorstellbar in diesem Fall. Ob das jetzt Pferde sind, die Johannes gesehen hat, der kannte ja nur noch kein Auto und kein Panzer, oder was für ein Transportmittel bewaffneter Art er hier gesehen hat, wissen wir nicht. Manche haben gesagt, es könnten mobile Raketenbasen sein, eine Art Panzer, keine Ahnung. Feuer, Schwefel, Rauch wird hier angedeutet. Jedenfalls sagt die Bibel uns, 1/3 der Menschheit wird hierdurch in relativ kurzer Zeit vernichtet. Und wir sind ja so weit entwickelt, Johannes kannte noch keine Atomwaffen, dass wir durchaus vorstellen können, dass Massen von Menschen getötet werden können durch eine solche Waffe. Und was schlimm ist, das habe ich am Schluss gelesen, die Menschen, die übrig geblieben sind, die das ganze Elend überlebt haben, die haben immer noch nicht Buße getan. Das zeigt, dass es immer noch möglich sein wird, Buße zu tun. Und dann fragt man sich, was muss denn noch passieren, damit der Mensch sich beugt und sagt, Gott, ich brauche dich, Gott, hilf mir, Gott, rette mich. Auch die Sünden, die genannt sind, sind uns ja so fremd nicht. Wenn wir Zauberei, Okkultismus, Drogensucht so in eine Kategorie packen, Mord, na denkst du, ist ja nicht so verbreitet. Wie viele ungeborene Kinder werden jedes Jahr in Deutschland umgebracht? Und in manchem europäischen Land ist es auch möglich, alte Menschen, kranke Menschen, ne, mit aktiver Sterbehilfe. Und wo dazwischen, wie weit geht's? Wie weit schreitet der Zeitgeist voran? Unzucht. Wo du vor Jahren im Hotel noch verheiratet sein musstest, um ein Doppelzimmer zu bekommen, wirst du ja heute schäbig ausgelacht. Wo kommst denn du her? Wo die Leute vor 20 Jahren noch rot wurden, wenn du es vielleicht nur erwähnt hast, reagiert heute schon gar keiner mehr. Aber wisst ihr, Gott hat sich nicht verändert. Und letzten Endes sind wir auch für diese Dinge nicht gemacht, sondern Sünde schadet uns selbst am allermeisten. Lauter schreckliche Sachen haben wir gelesen. Was machen wir jetzt damit? Uns fürchten, uns verkriechen, uns hoffen, dass es uns nicht trifft. Vielleicht hilft es uns, die Furcht Gottes einmal mehr groß zu schreiben in unserem Herzen. Vielleicht hilft es uns zu begreifen, dass es so, wie es jetzt geht. Ich meine, wir sind eine Generation, ich darf mal den Ralf zitieren, mit dem habe ich letzte Woche ein Schwätzchen gehalten. Wir sind in den 70ern geboren, ne? Was haben wir so gut? Kein Krieg, keine Not, andere Generationen können andere Geschichten erzählen. Wie sind wir behütet groß geworden in einer reichen Welt? Aber es wird nicht immer so sein. Ich weiß nicht, was wir zu Lebzeiten erleben werden. Aber es kommt der Tag, wo der große Schlussstrich gezogen wird und wo es keine Möglichkeit mehr gibt, wo die Zeit der Gemeinde, die Zeit, wo wir uns entscheiden können, vorbei ist. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, da mitzuarbeiten, egal wie lang der Zeitraum noch ist, dass Jesus in viele Herzen kommen kann, damit sie das nicht erleben, was wir gerade gelesen haben. Damit sie in dieser Zeit mit uns sind, bei ihm. Ja. Judas schreibt in seinem Brief, siehe, der Herr ist gekommen mit Tausenden seiner Heiligen. Er wird über die Menschen der Welt Gericht halten. Er wird die gottlosen Menschen, die sich gegen ihn aufgelehnt haben, für ihr Handeln bestrafen und sie für alle Beleidigungen verurteilen. Das sind Leute, die ständig nörgeln und sich beschweren und sich von ihren Begierden beherrschen lassen. Es sind großspurige Angeber und sie schmeicheln anderen, um sich Vorteile zu verschaffen. Das ist nicht mein Text, das ist Bibel übrigens. Ihr aber, meine lieben Freunde, sollt an das denken, was die Apostel von unserem Herrn Jesus Christus euch vorausgesagt haben. Sie sagten euch, dass es in den letzten Tagen Spötter geben wird, die mit ihrem Leben nichts Besseres anzufangen wissen, als ihren eigenen gottlosen Leidenschaften nachzugehen. Jetzt sind sie da und stiften Unfrieden unter euch. Sie haben Gottes Geist nicht in sich und lassen sich nur von ihrem Denken leiten, das von der Welt geprägt ist. Ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Bleibt in der Liebe Gottes, während ihr darauf wartet, dass Jesus Christus, unser Herr, euch in seiner Barmherzigkeit das ewige Leben bringen wird. Seid barmherzig zu denen, deren Glauben ins Wanken geraten ist. Rettet sie, indem ihr sie den Flammen des Gerichts entreißt. Den anderen gegenüber zeigt Barmherzigkeit. Aber seht euch dabei vor, dass ihr euch nicht von ihren Sünden anstecken lasst. Das ist interessant, wie Judas die letzten Tage beschreibt. Also, wer mindestens eine eigene Predigt wird, das gebe ich euch zum Nachdenken mit nach Hause. Lest den Judasbrief nochmal. Was? Wir haben schlimme Dinge gelesen. Was ist das Allerschlimmste, was denkt ihr, was je passieren könnte? Lass mal deine Gedanken laufen. Das Schlimmste, was je passieren könnte, das Grausamste, das Allerschrecklichste, das furchtbar, denkbar furchtbarste, was passieren könnte. Ich glaube, dass es ein Geheimnis ist, weil das Allerschrecklichste ist schon passiert. Es ist schon passiert. Und es ist nicht dir und mir zugestoßen, sondern Jesus. Es ist das Allerschlimmste, was in der Geschichte der Menschheit je passiert ist. Ein Unschuldiger wurde für schuldig befunden. Er wurde bespuckt, gefoltert, gequält, verleumdet, geschlagen, beschimpft, entwürdigt. Das Leben wurde ihm Stück für Stück rausgeprügelt und rausgepeitscht. Der Treueste starb den Tod eines Verräters und Verbrechers. Der, der immer nur Gutes tat, empfing den Gipfel aller Bosheit. Die größte Ungerechtigkeit aller Zeiten ist deine Chance, Gerechtigkeit zu bekommen. Und ich möchte euch zu einer Entscheidung aufrufen. Das machen wir ja immer am Ende der Predigt. Und ich möchte dich fragen, Judas hat das, wie hat er das ausgedrückt? Das Denken leiten. Welcher Geist leitet dein Denken? Von was ist dein Denken geprägt? Und mir fiel so ein, dass unser Herz nicht nur ein Acker ist, sondern dass es in den Extremen ausgedrückt entweder ein Mülleimer sein kann oder eine Schatztruhe. Ich habe euch mal keinen Mülleimer hier hingestellt, weil diese begegnen uns ja ständig, aber Schatztruhen sind selten. Jetzt habe ich euch mal eine vorbereitet. Hier, könnt ihr das sehen? Dass man nachher hier den Besucherservice daneben stellen, wenn da nichts wegkommt. Eine Schatztruhe. Was ist in deinem Herz? Der Müll, das negative Gerede von gestern, die schlechten Nachrichten, die Ängste, die Sorgen um die Zukunft, oder sind da Schätze drin? Psalm 119 lobt das Wort Gottes, wie kostbar es ist. Kostbarer als Perlen, Edelsteine, Gold, Silber, und das ist so. Das Problem ist, jetzt fliegen ein paar Edelsteine rum, die sind frei, die dürft ihr dann mitnehmen. Wie sieht's aus in deinem Herzen? Ist es eine Rumpelkammer? Ist da viel stinkiges Zeug drin? Oder ist es gefüllt mit Gutem? Mit Wertvollem? Womit bist du gefüllt? Und ich möchte im Aufruf euch anbieten, dass ihr einen Austausch vornehmen könnt heute Morgen. Und ich möchte es mal für Menschen machen, die sowohl schon gläubig sind, als auch für Menschen, die sagen, mit Gott habe ich eigentlich bisher in meinem Leben nicht so viel am Hut gehabt. Und ich glaube, dass es in Ordnung ist für Jesus, dass er heute Morgen unser Müllmann ist. Ich habe euch mal erzählt, ich freue mich immer montags, wenn es draußen rappelt. Ich denke, super, es gibt Leute, die holen meinen Müll vor meiner Haustür ab. Ich bin so dankbar dafür, weil die haben mal gestreikt und ich weiß, wie es aussieht, wenn sie es nicht tun. Und wie es in der Garage stinkt. Und wenn es stinkt, hast du jetzt die Möglichkeit, einen Austausch zu machen und zu sagen, hier Jesus, brauche ich nicht, will ich nicht, tut mir nicht gut, nimm das und gib mir deinen Schatz, füll mein Herz wie eine Schatzkiste. Lass uns doch aufstehen und vielleicht kann das Lobpreisteam uns ein bisschen unterstützen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.